Und zu dieser Sendung grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Das ist der zweite Teil einer Betrachtung des römischen Theologen Professor Dr. Ralf Weimann. Fides et Ratio, wie begegnen sich Glaube und Vernunft? Das war Thema gestern in einem ersten Teil und das ist auch heute weiterhin Thema. Wie begegnen sich denn eigentlich Glaube und Vernunft? Das ist eine ganz grundsätzliche und für katholische Christen auch sehr, sehr wichtige Frage. Und aus diesem Grund hat vor genau 20 Jahren, im September 1998, der heilige Johannes Paul II. Seine vorletzte Enzyklika veröffentlicht, Fides et Ratio, Glaube und Vernunft. Wie gesagt, in einem ersten Teil haben wir uns dem Thema mit Professor Ralf Weimann aus Rom schon angenähert. Und da gibt es noch einiges zu besprechen. Im September hatte ich Gelegenheit, mit Professor Ralf Weimann zu sprechen. Fides et Ratio, Glaube und Vernunft. Und bei all dem immer wieder die Frage nach der Wahrheit. Das Thema Wahrheit, Professor Weimann, hat uns schon intensiv beschäftigt. Und natürlich für einen Christen stellt sich die Frage, auch mit dem Blick auf Glaube und Vernunft, wie ist denn jetzt diese Wahrheit zu verkünden?
Die Wahrheit kann nur dann überzeugend sein und überzeugend verkündigt werden, wenn sie gelebt wird. Die ersten Christen zeichneten sich dadurch aus, dass sie, wie in der Apostelgeschichte beschrieben, ein Herz und eine Seele waren. Ihr Zeugnis von der Auferstehung des Herrn war so überzeugend, dass die Gesellschaft an den Christen nicht vorbeikam. Sie wurden verfolgt und hielten doch die andere Wange hin. Aber sie machten keine Kompromisse mit der Welt, sondern wurden zu Zeugen Christi in der Welt durch die Treue zu seinen Geboten. Die größte Glaubwürdigkeit erhält die Verkündigung, wenn sie sich nicht nach den wechselnden Strömungen des Zeitgeistes richtet, sondern immer wieder neu an der Wahrheit Christi Maß nimmt. Der heilige Benedikt von Nursia hatte daher mit Recht vom Primat Gottes gesprochen, den jeder Christ berücksichtigen muss. Wir nennen uns Christen, weil Christus uns vorangeht. Er ist das Licht, das uns erleuchtet. Er ist der Stern, den wir verkünden. Gott also geht uns voran und wir sind eingeladen, unser Leben immer wieder neu nach ihm auszurichten. Heute sind wir gewohnt, umgekehrt vorzugehen. Wir schauen auf die Bedürfnisse der Menschen, ihre Interessen, ihre Vorlieben und so weiter. All dies mag wichtig sein. Wenn es aber zum neuen bestimmenden Kriterium wird, kann es das Zeugnis für die Wahrheit massiv verdunkeln. Um es noch einmal zu sagen, die Wahrheit ist nicht eine Theorie, sondern Jesus Christus hat sich als die Wahrheit offenbart und der Christ ist dieser Wahrheit verpflichtet. Die Apostel haben davon Zeugnis gegeben mit ihrem Leben. 11 von 12 erlitten das Martyrium. Sie wussten, wem sie vertrauten, sie wussten, dass die Wahrheit sie befreien wird, selbst von den Fesseln des Todes. Und diese Verkündigung, die in der Wahrheit gründet und wo das ganze Leben dahinter steht, ist eine glaubwürdige Verkündigung. Der Apostel Paulus hat im Römerbrief einen ganzen Katalog hinterlassen, der zeigt, was zu tun ist, um die Wahrheit glaubhaft zu verkünden. Mit großem Freimut konnte Paulus für die Wahrheit einstehen. Er konnte nach Rom fahren, in die ganze Welt der damals Bekannten herumreisen, um diese Wahrheit zu verkünden. Und mehr noch, so berichtet er im Brief an die Galater, er konnte selbst Petrus entgegentreten, um ihn zu korrigieren, als er von der Wahrheit abgewichen war. Die Wahrheit ist in der Tat das Zentrum der Verkündigung. Nicht eine menschliche Wahrheit, sondern göttliche, erlösende Wahrheit. Es wird aber nur dann gelingen, sie glaubhaft zu verkündigen, wenn das Leben dessen, der sie verkündet, der Wahrheit entspricht.
Und da sind wir, Professor Weimann, gerade an einem für heutige Menschen doch durchaus neuralgischen Punkt, nämlich der Frage, ob die Wahrheit immer klar und deutlich zu erkennen ist.
Die Thematik Erkenntnis der Wahrheit ist kompliziert und erschöpfend vermag ich darauf hier nicht einzugehen. Daher sollen ein paar Hinweise genügen. Grundsätzlich ist die Wahrheit erkennbar. So hat es schon der Römerbrief deutlich gemacht, auch viele andere Stellen im Neuen Testament weisen darauf hin. Die Würde des Menschen besteht darin, so könnte man sagen, zur Erkenntnis der Wahrheit, die Gott ist, zu gelangen. Diese Fähigkeit, die Menschen abzusprechen, wäre keine Demut, sondern Arroganz. Denn die Annahme von Wahrheit setzt Demut voraus. Die Ablehnung ist hingegen sehr oft Ausdruck von Arroganz. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, kann es dennoch schwer sein, die Wahrheit zu erkennen. Wenn beispielsweise der Lebensstil der Menschen sich in ein Leben gewöhnt hat, das nicht den Geboten Gottes entspricht, wird die Wahrheitsfähigkeit eingeschränkt. Ein Beispiel kann helfen, das Gesagte besser zu verstehen. Wenn ein junger Mann einmal Drogen konsumiert, wird nachher sein Gewissen ihn plagen. Ihm wird klar, dass da etwas nicht stimmt. Wenn er es aber wieder und wieder tut, dann werden diese Gewissensbisse eingeschläfert und irgendwann merkt er nicht mehr, dass er sich von der Wahrheit abgewandt hat. Wer sich an ein Leben in Sünde gewöhnt, der gewöhnt sich an die Lüge, damit an die Unwahrheit. Er lehnt die Wahrheit ab. Er wird blind für die Wahrheit. In diesem Kontext müssen noch einmal die Gebote Gottes Erwähnung finden. Denn wer sie ablehnt oder nicht danach lebt, der ignoriert die Hinweisschilder zur Wahrheit und er wird sich verirren. Zudem setzt die Erkenntnis und die Annahme der Wahrheit Demut voraus. Das wurde eben eingangs schon erwähnt. Je mehr hingegen das eigene Ich zum Maß aller Dinge wird, umso mehr wird die Wahrheit abgelehnt und zurückgewiesen. Mehr noch. Sie kann als Bedrohung eines falsch verstandenen Freiheitsverständnisses verstanden werden. Der Apostel Paulus hat deswegen zum unerschrockenen Einsatz für die Wahrheit aufgerufen, als er im zweiten Brief an Timotheus sagte, ich zitiere, ich beschwöre dich bei Gott und bei Jesus Christus, dem kommenden Richter der Lebenden und der Toten, bei seinem Erscheinen und bei seinem Reich, verkünde das Wort, tritt dafür ein, ob man es hören will oder nicht, weise zurecht, tadle, ermahne in unermüdlicher und geduldiger Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, in der man die gesunde Lehre nicht erträgt, sondern sich nach den eigenen Wünschen immer neue Lehrer sucht, die den Ohren schmeicheln, und man wird der Wahrheit nicht mehr Gehör schenken. Und dann führt Paulus weiter fort, du aber sei in allem nüchtern, ertrage das Leiden und so weiter. Die Erkenntnis der Wahrheit kann also durch unterschiedliche Dinge eingeschränkt werden. So ist es wichtig, immer wieder neu das Leben nach der Wahrheit auszurichten. Betrifft übrigens die ganze Kirche. Das Zweite Vatikanische Konzil hat in der dogmatischen Konstitution über die Offenbarung erklärt, dass das Lehramt der Kirche nicht über dem Wort Gottes steht, sondern ihm dient. Dieselbe Konstitution führt aus, dass es nicht die Aufgabe der Kirche ist, eine eigene Agenda zu erstellen, sondern die Gläubigen zur Wahrheit zu führen, damit das Wort Christi in Fülle in den Gläubigen wohnen kann. Diese Aufgabe sollte wieder neu in den Vordergrund treten.
Glaube und Vernunft, Fides et Ratio, unser Thema heute hier in dieser Sendung mit dem römischen Theologen Professor Ralf Weimann. Ja, die Wahrheit ist klar und deutlich, sie ist zu verkünden. Jetzt kennen wir natürlich, Professor Weimann, alle das berühmte Wort, das paulinische Wort von der Torheit des Kreuzes. Ist das nicht genau das Gegenteil von so einem klaren Wahrheitsanspruch? Wo besteht hier eine Logik?
Nun, die Logik Gottes übersteigt zweifellos die menschliche Logik. So heißt es schon im ersten Brief an die Korinther, denn wer begreift den Geist des Herrn? Wer kann ihn belehren? Wir aber haben den Geist Christi. Das heißt, der Glaube ist ein Mysterium, das unseren Verstehenshorizont übersteigt. Und dennoch, und jetzt komme ich auf eine Antwort, dennoch sucht die Vernunft, dieses Mysterium zu verstehen. Denn der Glaube sucht das Verstehen. Dies gilt in besonderer Weise für das zentrale Geheimnis, das Sie eben erwähnt haben, nämlich die Torheit des Kreuzes. Im Johannesevangelium heißt es, dass es keine größere Liebe gibt als wenn einer sein Leben hingibt für seine Freunde. Im Anschluss daran bekräftigt der Herr: Ihr seid meine Freunde, denn ihr tut, was ich euch sage. Jesus Christus kam in diese Welt, um uns durch seine Liebe zu erlösen. Und diese Liebe fand ihre höchste Ausdrucksform darin, dass der Menschensohn gekommen ist, um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Wer ist heute schon freiwillig bereit, für einen guten Freund in den Tod zu gehen? So etwas wäre ein Akt heroischer Liebe. Gott hat sich als die Liebe offenbart. Und in dieser Logik der Liebe ist die Torheit des Kreuzes zu verstehen, wie der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief treffend dargelegt hat. Da will ich kurz zitieren. Da heißt es: Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Es heißt nämlich in der Schrift: Ich lasse die Weisheit der Weisen vergehen und die Klugheit der Klugen verschwinden. Wo ist ein Weiser, wo ein Schriftgelehrter, wo ein Wortführer in dieser Welt? Hat Gott nicht die Weisheit der Welt als Torheit entlarvt? Denn da die Welt angesichts der Weisheit Gottes auf dem Weg ihrer Weisheit Gott nicht erkannte, beschloss Gott alle, die glauben, durch die Torheit der Verkündigung zu retten. Die Juden fordern Zeichen, die Griechen suchen Weisheit, wir dagegen verkündigen Christus als den Gekreuzigten. Für Juden ein empörendes Ärgernis, für Heiden eine Torheit, für die Berufenen aber, Juden wie Griechen, Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Damit lässt sich sagen, dass die Torheit des Kreuzes der Logik der Welt widerspricht. Sogar Petrus wurde dafür massiv vom Herrn zurechtgewiesen, als er ihn abhalten wollte, den Weg des Kreuzes zu gehen. Doch entspricht die Torheit des Kreuzes einer höheren Logik der Liebe in Jesus Christus. Er ist in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Und dieses Zeugnis ist in höchstem Maß glaubwürdig durch seine Hingabe am Kreuz.
Also, die Wahrheit, so haben wir heute gelernt, Professor Weimann, die Wahrheit wird offenbart, sie kann gleichzeitig mit der Vernunft verstanden werden. Gibt es diesen Ansatz, der ja auf Glaube und Vernunft beruht, gibt es diesen Ansatz so nur im Christentum?
Die Versöhnbarkeit, von der auch Johannes Paul II. Ausgeht, die Versöhnbarkeit von Glaube und Vernunft, gibt es in dieser Form in der Tat nur im Christlichen. Und noch konkreter, nur in der katholischen Kirche. Der Islam beispielsweise stellt den Glauben über die Vernunft. Und wenn es dann einen Widerspruch geben sollte, dann muss sich die Vernunft dem Glauben fügen. Martin Luther hat die Vernunft als Hure bezeichnet, da er von der völlig korrupten menschlichen Natur ausging, die durch die Erbsünde gänzlich verdorben sei. Diese negative Sicht auf die Vernunft ist von der katholischen Kirche nie vertreten worden, auch wenn in der öffentlichen Meinung dies leider oft anders dargestellt wird. Die katholische Kirche stützt sich auf das wohlbegründete Zeugnis der Heiligen Schrift und bekräftigt, dass die Wahrheit durch die Vernunft erkannt werden kann und dass der Glaube vernünftig ist. Und hier nun kommt das Proprium des Christlichen, Theologie. Theologie beinhaltet zwei Worte, Theos, das griechische Wort für Gott, und Logos, die Vernünftigkeit, der Urgrund aller Vernunft. Jesus Christus ist nun der Logos, so wird er im Prolog des Johannesevangeliums beschrieben. In ihm ist also die Fülle der Vernunft Mensch geworden und hat sich offenbart. Auf diese grundlegende Vernünftigkeit hin sind Glaube und Vernunft verpflichtet. In der Tat kann die Wahrheit mit der Vernunft verstanden werden. Allerdings bedarf es dennoch der Annahme dieser Wahrheit. Die Annahme der Wahrheit muss also bejaht werden durch den Willen. Wer die Wahrheit nicht erkennen will, wird sie nicht erkennen. Wer sich zum Herrn über die Wahrheit macht, wird sie verfälschen. Nur der demütige Mensch wird in der Lage sein, die Wahrheit anzunehmen. Dies spiegelt sich auch im Evangelium wider, in dem es heißt: Amen, Amen, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Es braucht also Demut, die Wahrheit anzunehmen. Josef Kardinal Ratzinger, Benedikt XVI., hat diese wichtige Aussage in seinen Wahlspruch aufgenommen, der da hieß Cooperatoris Veritatis. Er verstand sich als Mitarbeiter der Wahrheit.
Fides et Ratio, Glaube und Vernunft, unser Thema hier in dieser Sendung. Wir sind verbunden mit dem römischen Theologen Professor Ralf Weimann. Wir haben heute hier über Wahrheit vor allem gesprochen. Darum geht es ja bei dem Verhältnis von Glaube und Vernunft. Und ganz häufig, wenn wir jetzt schauen auf die Verkündigung der Kirche, hört man, dass ja Menschen die Frage nach einer letzten Wahrheit umtreibe, dass hier so ein Ansatzpunkt sei, wie das Christentum, wie die Kirche Menschen begegnen kann. Wie kann sich die Kirche eigentlich in dieser Frage so sicher sein, dass es eben in jedem Menschen eine Frage nach der letzten Wahrheit gibt?
Die Kirche geht davon aus, dass der Mensch von Gott geschaffen ist und auf Gott hin ausgerichtet ist. So hat es der heilige Augustinus in dem bereits zitierten schönen Satz ausgedrückt, dass das Herz des Menschen unruhig ist, bis es Ruhe findet in Gott. Wer also nicht nach der Wahrheit strebt, sondern sie zu finden sucht, der wird den Sinn des Lebens verfehlen und dessen Leben wird nicht gelingen. Das ewige Leben ist nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift an die Anerkennung und Annahme der Wahrheit gebunden. Diese Prämisse veranlasst die Kirche zur weiteren Aussage, nämlich dass kein Mensch ohne die Wahrheitsfrage auskommen kann. Auf der anderen Seite, und das spiegelte sich auch in Ihrer Frage wider, ist es in der Tat so, dass es Menschen gibt, die nicht mehr nach der Wahrheit suchen. Einigen erscheint der Anspruch der Wahrheit zu hoch und sie haben eine zu negative Vorstellung von der Wahrheit. Andere sind durch Negativbeispiele abgeschreckt und machen sich nicht weiter auf die Suche. Hinzu kommt die vorherrschende Geisteshaltung des Relativismus, also des Menschen, sich ihre eigene, für sie selber angenehme Wahrheit selber zurechtsuchen. Auch einige Mitglieder der Kirche sind nicht ganz frei von derartigen Tendenzen. Hinzu kommt eine gewisse Schnelllebigkeit und Oberflächlichkeit. Menschen sind kontinuierlich abgelenkt und kommen nicht zur inneren Ruhe, die notwendig ist, um die Wahrheit zu finden. Diese Probleme sind real und die Kirche ist bemüht, darauf Antworten zu finden. Die besten Antworten geben die Heiligen. Ein Blick auf den Lebensweg der heiligen Edith Stein zeigt einen Menschen, der sich auf die Suche nach der Wahrheit macht und diese dann findet. Wichtig ist aber zu suchen und Menschen auf dieser Suche zu ermutigen. Denn wer suchet, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Die Kirche ist sich sicher, dass der Mensch nicht ohne Wahrheit leben kann, weil der Mensch nicht ohne Gott leben kann. Und dieser Gott hat sich als die Wahrheit offenbart und uns die Fähigkeit gegeben, ihn zu finden.
Wie kann ein einfacher Mensch sich jetzt eigentlich sicher sein, dass die Kirche die Wahrheit nicht erfindet oder am Ende, was man ja auch manchmal hört, verfälscht?
Das Zweite Vatikanische Konzil und ganz explizit Papst Johannes Paul II. Haben betont, dass die Erkenntnis, die die Kirche den Menschen anbietet, nicht aus ihrem eigenen Nachdenken herrührt, sondern aus dem gläubigen Hören des Wortes Gottes. Am Anfang steht also Gott selbst, der sich offenbart, und aus der Begegnung mit ihm entspringt dann sozusagen das, was die Kirche den Menschen weitergibt. Daher ist es die Aufgabe der Kirche nicht, die Wahrheit zu verändern oder sich selber auszudenken, sondern sie zu verwalten. So hat es die dogmatische Konstitution Lumen Gentium über die Kirche gesagt, dass die Kirche in Christus gleichsam das Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott, die für die Einheit der ganzen Menschheit ist. Die Kirche ist nicht selber das Licht, sondern die Kirche muss das Licht Christi auf ihrem Angesicht widerspiegeln. Die Kirche ist nicht selber die Wahrheit, sondern die Wahrheit ist der Kirche anvertraut. Je mehr sich Menschen in den Mittelpunkt drängen, auch in der Kirche, das Menschliche groß wird, umso kleiner wird das Licht Christi. Umgekehrt bedeutet das, je mehr Christus in den Mittelpunkt tritt, umso größer wird das Licht, das das Leben der Menschen erleuchtet. Das Gesagte gilt auch im Hinblick auf die Wahrheit. Der Kirche ist zugesagt, dass die Mächte der Unterwelt sie nicht überwältigen werden. Aber zugleich wissen wir, dass es einen Glaubensabfall geben kann und geben wird. Die Geschichte zeigt, dass es Zeiten gab, in denen ein Großteil der Bischöfe einem Irrglauben, nämlich dem Arianismus, anhing. Und der Herr fragt selbst im Lukas-Evangelium, wird der Menschensohn, wenn er kommt, noch Glaube finden auf der Erde? Mit anderen Worten, je mehr das Göttliche in den Mittelpunkt tritt, umso geringer ist die Gefahr, dass die Kirche ihrem Auftrag untreu wird. Je mehr das Menschliche in den Mittelpunkt tritt, die menschlichen Ideen, umso größer ist die Gefahr, dass sie sich von der göttlichen Wahrheit abwendet. Nicht ohne Grund heißt es im Psalm 111, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Alle, die danach leben, sind klug. Heute ist von der Furcht des Herrn oft nicht viel zu spüren, oftmals auch nicht in der Kirche. Zu sehr haben wir uns daran gewöhnt, selber zum Maßstab zu werden. Der Eindruck entsteht, als fürchte man eher die öffentliche Meinung als den Herrn. Aber genau dies wäre der falsche Weg im Hinblick auf den Glauben und auf die Wahrheit. Der Kirche ist die Aufgabe anvertraut, die Offenbarung, das heißt die göttliche Wahrheit, so weiterzugeben, wie sie sie empfangen hat. Die Methoden können sich ändern, aber die Wahrheit ist dieselbe, wie Paulus sagt, gestern, heute und in Ewigkeit. Wir müssen Vertrauen haben auf den Herrn, dass er seine Kirche in der Wahrheit erhält, auch wenn es bedeuten kann, dass viele vom Weg abkommen. Die erschreckenden Fälle von Missbrauch, selbst in hohen Kreisen der Hierarchie, haben dies deutlich werden lassen. Umso mehr gilt es, sich an der Wahrheit Christi zu orientieren, die zu uns kommt durch die Heilige Schrift, durch die lebendige Tradition und durch die Kirche.
Sagt Professor Ralf Weimann in unserer heutigen Sendung, wo es um Glaube und Vernunft und damit um das große Thema Wahrheit auch geht. Wie, Professor Weimann, kann sich die Kirche eigentlich so sicher sein, dass es diese letzte Wahrheit, von der wir heute so viel gehört haben, wirklich gibt?
Die Kirche ist Zeugin der Wahrheit oder sie sollte Zeugin der Wahrheit sein. Das entspricht ihrem Wesen. Sie ist der mystische Leib Christi, das Volk Gottes. Die Kirche konstituiert sich nicht vom Menschen, sondern von Gott. Damit nimmt die Kirche teil an der Wahrheit des Herrn, die ihr anvertraut ist. Christus ist das Haupt der Kirche. Damit ist eine untrennbare Verbindung zwischen Christus und Kirche, zwischen Christus und Wahrheit gegeben. Dabei ist die Kirche nicht ein Gralswächter, sondern sie ist mit dem Auftrag betraut, das Evangelium vom ewigen Heil zu verkünden. Der Apostel Paulus sagt treffend, weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde. Daher ist jeder Christ verpflichtet, an der Wahrheit Christi festzuhalten, sie nicht zu verfälschen, zu verwässern, sich nicht herauszupicken, was man selber gerne hören will, sondern die ganze Wahrheit Christi anzunehmen und sie dann weiterzugeben. Dabei gilt das Herrenwort, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie an meinem Wort festgehalten haben, werden sie auch an eurem Wort festhalten. Die Kirche in dieser Hinsicht kann sicher sein, dass es die letzte Wahrheit gibt, weil die Kirche die Wahrheit Christi bezeugt. Die Treue zur Wahrheit ist unverzichtbar. Die Kirche nimmt an dieser Wahrheit teil in dem Maß, wie sie mit Christus verbunden ist.
Und wenn wir gerade heute auch auf die Wahrheitssuchenden schauen, wie kann ich denn jetzt als Christ in meinem Leben Menschen, die auf der Wahrheitssuche sind, im Sinne Jesu begleiten?
In unserer heutigen Zeit ist es notwendig, Menschen, man könnte so sagen, den Mantel der Wahrheit anzulegen. Was bedeutet das? Wenn man einer Person in den Mantel hilft, dann muss das behutsam geschehen und in der rechten Weise, sonst kommt man nicht hinein. Dieses Bild kann hilfreich sein, um auf die gestellte Frage zu antworten. Das heißt, zunächst sollten die großen Fragen des Lebens gestellt werden. Dazu gehören Fragen wie, hat das Leben einen Sinn? Wohin führt das Leben? Was kommt nach dem Tod und wofür lebt man? Fragen wie diese können helfen, den Mantel der Wahrheit anzulegen, denn die Beantwortung dieser Fragen führt zu Jesus Christus. Man möchte glauben, dass niemand diesen Fragen aus dem Weg gehen kann, aber in der Praxis ist das in der Tat möglich. Durch eine ständige Berieselung, durch die sozialen Medien, die oft wenig sozial sind, kommen viele Menschen nicht mehr zur Stille und laufen am Wesentlichen des Lebens vorbei. Dies ist besonders tragisch. Wenn keine Antwort auf die großen Fragen gegeben werden kann, wenn der Weg zum ewigen Leben unklar geworden ist, dann ist die Chance hoch, dass man sich verläuft. Menschen, die auf der Wahrheitssuche sind, kann man im Sinne Jesu begleiten, indem man auf diese großen Fragen zu sprechen kommt und auch Antworten gibt, denn die Menschen suchen nach Antworten. In der Apostelgeschichte wird dies am Beispiel des heiligen Philippus deutlich. Ein Äthiopier, ein Hofbeamter der Königin, war nach Jerusalem gekommen, um Gott anzubeten. Er las den Propheten Jesaja, verstand aber nicht, was er las. Philippus, vom Heiligen Geist geführt, begleitete ihn und erklärte ihm den tiefen Sinn der Schrift, wodurch der Hofbeamte Antwort auf die großen Fragen des Lebens erhielt. Das gipfelte dann in seiner Bitte um das Sakrament der Taufe. Dies ist ein schönes Beispiel, wie es gelingen kann, den Mantel der Wahrheit anzulegen.
Dann binden wir es abschließend, Professor Weimann, nochmal bündig zusammen. Wie lässt sich also in der Welt von heute, um diese Konzilsformulierung auch zu gebrauchen, wie lässt sich in der Welt von heute die Wahrheit bezeugen?
Die beste Art und Weise, die Wahrheit Christi zu bezeugen, ist das persönliche Zeugnis. Die Heiligen waren Menschen, die die Wahrheit Christi für ihr eigenes Leben angenommen haben. Sie zweifelten nicht an der Wahrheit, sondern nahmen diese in Demut an. Sodann richteten sie ihr Leben nach der Wahrheit aus, die ihr Leben erleuchtet hatte, sodass von dieser Wahrheit eine große Strahlkraft ausging. Diese Strahlkraft hält auch über den Tod hinaus an, denn die Wahrheit ist attraktiv, weil sie den Sinn erschließt, die Menschen frei macht und erlöst. Es braucht ein neues Selbstverständnis, dass die Nichtannahme der Wahrheit Gottes Ausdruck von Arroganz und Hochmütigkeit ist, während die Annahme der Wahrheit Demut voraussetzt. Dieses neue Selbstverständnis verkörpern die Heiligen. Sie sind leuchtende Beispiele, weil in ihnen die Wahrheit Gottes Strahlkraft erhielt. Allen voran zeigt sich dies im Leben der Gottesmutter Maria.
Sagt Professor Ralf Weimann aus Rom in unserer heutigen Sendung, in der es um Glaube und Vernunft ging, um diese Verhältnisbestimmung und am Ende eben, wie wir heute gelernt haben, um die Wahrheit. Danke, Professor Weimann, dafür, dass Sie uns hier in dieses Thema hineingebracht haben. Und ja, Sie sind nicht nur Theologe, sondern Sie sind vor allem ein geweihter Priester. Und damit uns allen genau diese Strahlkraft in unserem alltäglichen Leben gelingen möge, dass wir in dieser Weise leuchtende Christen werden, die die Wahrheit auch glaubhaft bezeugen, da brauchen wir jede Menge Unterstützung. Und da ist es nicht schlecht, wenn Sie uns zum Ausklang dieser Sendung noch segnen.
Das werde ich gerne machen, Herr Dornis. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria und aller Engel und Heiligen segne sie und alle, die mit uns über Radio verbunden sind, der allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Danke, Professor Weimann. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.